Hörerinnen und Hörer von Radio Neue Hoffnung. An diesem ersten Tag des neuen Jahres möchten wir Sie als Radioteam ganz herzlich willkommen heißen zu unserer Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es ist uns ein großes Anliegen, dass unsere Sendungen mit dazu dienen, dass wir innerlich zubereitet werden auf die nahe Wiederkehr Jesu. Heute spricht Marcel Malgo über das Wort aus Hosea 10, Vers 12, pflüget ein Neues. Unser treuer Gott und Vater segne und ermutige Sie dadurch. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Das Thema, wie angekündigt, pflüget ein Neues. Der Text steht im Propheten Jeremia, aber er steht auch im Propheten Hosea. Und wir kommen heute wieder einmal zurück auf den Propheten Hosea. Hosea 10, Vers 12, da wird das ganz wörtlich gesagt. Diese Worte unseres Themas werden da wörtlich erwähnt. Da heißt es, Hosea 10, Vers 12, darum säet euch Gerechtigkeit und erntet Liebe, pflüget ein Neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Ich werde es so machen, ich werde im ersten Teil einfach einiges sagen über das Warum. Warum hat Gott damals Israel diese Aufforderung gegeben, pflüget ein Neues. Und dann der zweite Teil dieser Botschaft, der längere. Das ist dann eine persönliche Anwendung für uns Christen, die wir heute in diesem Jahr leben. Vielleicht eine Anwendung, die etwas anders ausfällt, als Sie denken. Dieser Text gehört zu den bekanntesten Aussagen des Propheten Hosea. Ein Wort, über das schon oft gepredigt wurde, ein Wort, das für viele schon der Auslöser war, um umzukehren zum Herrn. Ganz persönlich fanden viele Menschen aufgrund dieses Wortes neu zum Herrn Jesus, weil sie sich bewusst geworden waren, dass ihre Hingabe lau und schwach geworden war. Dann haben sie das gelesen. Gott hat es gesagt, ihnen ins Herz, pflüget ein Neues, und Menschen sind dadurch wieder neu zu ihrem Gott zurückgekehrt. Zur Zeit, als Israel diese Worte vernahm durch Hosea, stand es sehr schlecht um sie. Sie lebten in größter Finsternis. Das können Sie alles nachlesen in diesem Kapitel 10 aus dem Propheten Hosea. Ich werde jetzt einiges daraus holen und Ihnen weitergeben, dass wir ein bisschen einen Überblick haben, was alles geschehen ist in dieser Zeit, wo Israel dieses Wort vernahm. Wir lesen zum Beispiel in Vers 13 von Hosea 10, dass Gott sagt, ihr pflüget Böses und erntet Übeltat und esset Lügenfrüchte. Ihr pflüget Böses. Kein Wunder, dass Gott ihnen deshalb diese Worte zurief, pflüget ein Neues. Ihr pflüget Böses, pflüget ein Neues. Wie hat sich dieses Böses Pflügen bei Israel damals geäußert? Zum Ersten, ich erwähne jetzt einfach drei Dinge, die sind negativ, aber wir müssen das einfach kurz betrachten, damit wir ein bisschen etwas vom Umfeld wissen. Ja, Hosea 10. Zum Ersten war Israel damals in einer ganz besonderen Art von Hochmut und Dünkelhaftigkeit gefallen. Hosea 10, Vers 1. Lesen Sie einmal mit mir Vers 1. Israel ist ein ausgebreiteter Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber so viel Früchte er hatte, so viel Altäre hatte er gemacht. Wo das Land am besten war, stifteten sie die schönsten Bildsäulen. Israel war also als Volk gesegnet. Aber sie ertrugen den Segen nicht. Sie ertrugen ihn nicht. Anstatt dass sie dem Herrn dankten für seine Güte, mit der er sie segnete, wurden sie hochmütig und vermessen. Denn, dass sie gerade dort Altäre und Bildsäulen bauten, wo der Segen des Herrn am sichtbarsten war, das war ja wie ein Schlag ins Angesicht Gottes. Und das beweist, dass Israel so tat, als ob sie diese Segnungen erwirkt hätten. Sie brüsteten sich, als ob der Segen, der sichtbar war, ja, als ob der Segen aus ihren Händen geflossen war. Und doch war es der Herr, der sie so gesegnet hatte. Auch heute gibt es unter den Kindern Gottes solche, ich möchte das einfach kurz erwähnen, die es nicht ertragen, dass der Herr sie segnet. Es gibt es. Sie ertragen es nicht, dass der Herr sie segnet, anstatt dass sie in Demut danken für Segnungen, die Gott ihnen gibt. Wächst ihr Selbstvertrauen in beängstigender Weise. Es gibt es leider. Müssen wir darüber nachdenken, ganz persönlich. Hier kann ich nur hinzufügen, was das Buch der Sprüche sagt. Vor dem Zusammenbruch wird man stolz und Hochmut kommt vor dem Fall. Ein anderer Auswuchs dieses böses Pflügen Israels äußerte sich in ihrer inneren Zerrissenheit. Alles Kapitel 10, ja? Vers 2. Ihr Herz ist zertrennt. Oder wie die Schlachterbibel es sagt, ihr Herz ist geteilt. Wir haben hier schon einmal gesprochen in einer der Hosea-Predigten über die Zerrissenheit Israels. Damals ging es um die fatale Vermischung Israels mit den Heidenvölkern. Das heißt, Israel wollte einerseits Volk Gottes sein. Wir sind Kinder des lebendigen Gottes. Andererseits wollten sie auch zu den Völkern gehören und zu ihren Göttern. Wissen Sie, auch vom Neuen Testament her gesehen, ist das eine der schlimmsten Sünden, die es gibt. Vermischung. Auch vom Neuen Testament her gesehen. Bis heute sieht Gott das ein als eine Gräuelsünde. Ich denke, wir kennen alle das Wort des erhöhten Herrn an Laodicea. Und das kann man nicht wegerklären, man kann es nicht schöner machen. Man kann es nur so lesen, wie es steht, und erschrecken. Was hat Laodicea für eine Botschaft bekommen? Offenbarung 3, 15, 16. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst, weil du aber lau bist, weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Und das war genauso auch damals zur Zeit Hoseas. Israel war zerrissen, sie lebten in einer fatalen Vermischung. Hier möchte ich nur so viel sagen, wenn wir als Christen heute in einer unseligen Vermischung leben, weil wir einerseits zu Jesus Christus gehören möchten, aber andererseits auch zur Welt, dann ist das sehr gefährlich. Ich muss das einfach sagen, ich komme da nicht umhin. Uns sollte Folgendes klar sein: Wenn Gott der Herr damals bei seinem Bundesvolk Israel ein solches böses Pflügen nicht akzeptierte, dann heute auch nicht bei uns, neutestamentliches Volk. Glauben Sie nicht, dass da ein Unterschied ist. Wir haben zwar das Vorrecht, dass Jesus Christus auch für diese Dinge gestorben ist. Er hat die Strafe schon getragen. Das ist unser gewaltiges Plus. Aber das will nicht sagen, dass wir uns in falscher Sicherheit wähnen dürfen. Wenn jemand von uns, ich sage das einfach, ja, ohne da noch intensiv darauf einzugehen, aber ich lege es einfach in den Raum. Wenn jemand von uns nach wie vor in diese Sünde verkehrt oder vielleicht wieder neu, Vermischung, Gespaltenheit, zerrissenes Herz, dann wird das seine Folgen haben. Und schlussendlich werden sie verwundert sein, wenn sie einmal vor Jesus stehen, den preisrichten Stuhl des Herrn was er ihnen dann sagen wird. Ich habe einmal irgendwo in Europa gepredigt über 1. Korinther 3. Dann habe ich gesagt den Menschen, bitte, wenn sie vor Jesus stehen, ist noch nicht alles in Ordnung. Dann wird über ihr Leben entschieden. Und da waren einige sehr böse. Denn sie haben gesagt, das ist nicht möglich. Wenn wir bei Jesus sind, ist alles wunderbar. Ja, es ist alles wunderbar. Aber dann wird entschieden, wie sie während dieses Lebens gelebt haben. Mit oder gegen Jesus. Und es gibt Christen, die leben nicht für Jesus, weil sie in einer Vermischung sind. Wir sollten das Wort an Laodicea nicht abschwächen. So, noch ein weiterer Auswuchs dieses bösen Pflügen Israels äußerte sich damals so, dass sie sich auf ihre eigene Kraft verließen und nicht auf die Kraft Gottes. Hosea 10, Vers 13 und 14. Weil du dich verlässest auf deinen Weg und auf die Menge deiner Helden, darum soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk. Es war also damals nicht nur so, dass Israel die Segnungen seines Gottes nicht ertragen konnte und hochmütig wurde, gerade dort, wo der Segen sichtbar war, Götzentempel baute, sondern ihr Stolz entsprang auch einer totalen Überschätzung ihrer eigenen Kräfte und Möglichkeiten. Sie sagten, unser Weg ist der richtige, unsere Helden sind die Stärksten, und so lebten sie in den Tag hinein. Und ich habe mir hier gedacht, wie ganz anders klingt hier die Ermahnung aus dem Buch der Sprüche, wo es heißt in Sprüche 3, 5 und 7, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Dünke dich nicht weise zu sein, sondern fürchte den Herrn. Das ist etwas ganz anderes. So, das einfach drei Beispiele, was dieses böse Pflügen Israels damals beinhaltete. Wenn man das sich so vor Augen führt und wenn Sie vielleicht Zeit haben und Hosea 10 gesamthaft lesen, ja, dann kann man den Herrn verstehen, dass er den Hosea schickt und dass er sagt zu seinem Volke, pflüget ein Neues, pflüget einen Neubruch, kommt zurück, ihr pflügt nur Böses und Lügen, bitte, pflügt ein Neues. Was mich hier so beeindruckt und sehr ergreift, und das ist positiv, ja, das ist etwas Gewaltiges, das ist die unwahrscheinlich große Liebe und Gnade Gottes. Ihr müsst euch das vorstellen. Ihr müsst mal das Buch Hosea lesen. Ihr müsst Kapitel 10 lesen. Ihr müsst die Trauer Gottes hören aus diesen Worten. Und dann plötzlich, wie der Herr sich herablässt, um in diesem Umfeld von Sünde und Versagen an Israel diese erneuten Worte der Einladung und der Gnade zu richten. Israel, pflüget ein Neues. Ich gebe euch wieder eine Chance. Kommt zurück. Es ist Zeit für euch, den Herrn zu suchen. Und dass er sogar noch eine Verheißung hinzufügt. Er sagt, bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Andere Übersetzungen sagen hier, damit der Herr kommt und endlich Gerechtigkeit und Heil regnen lässt. Wenn man sich das vorstellt, diese Gnade, diese Liebe Gottes in Bezug auf Israel, dann kann man nur anbetend danken, Herr, wie bist du doch unendlich treu. Also hier ist geschehen, was zum Beispiel Hesekiel schon verkündigen durfte. Hesekiel sagt es ganz klar. Meinst du, sagt der Herr durch Hesekiel, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen? Und nicht vielmehr, dass er sich bekehre und lebe? Hesekiel 18, 23. Und im Neuen Testament ist es Paulus, der das bestätigt. 1. Timotheus 2, 3 und 4. Gott, unser Heiland, will, dass alle Menschen geholfen werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also, das ist eine ganz wunderbare Sache. Israel pflügt Böses. Gott sagt, ihr pflügt Lügen. Gott erwähnt Dinge, Stolz, Hochmut, Zerrissenheit, Gespaltenheit, Vermischung, Selbstüberschätzung. Und dann kommt diese herrliche Einladung. Pflügt ein Neues. Es ist Zeit für euch, mich zu suchen. So war der Herr immer, auch im Alten Testament, ein Gott der Liebe. Und das macht unseren Herrn so unendlich herrlich und groß. Wir wollen jetzt etwas tiefer auf unseren Text eingehen. Und jetzt gehe ich in eine Richtung, an die sie vielleicht nicht denken. Wir schauen uns jetzt etwas an, was im unmittelbaren Zusammenhang mit unserem Text, mit unserem Thema steht, nämlich den Worten, pflüget ein Neues. Ja, pflüget ein Neues. Bevor der Herr jene Worte an Israel richtete, pflüget ein Neues, hat er etwas anderes gesagt. Das ist nur ein kurzer Satz, aber jeder Satz hat seine Bedeutung. Hosea 10, Vers 11, Schlachterübersetzung. Ephraim ist eine Kuh, die ans Dreschen gewöhnt ist und es gerne tut. Man kann jetzt über die Bedeutung dieses Verses streiten. Jetzt lasst uns doch einfach einmal bei der Wortwahl bleiben dieses Verses. Ja? Nicht unbedingt jetzt alles vergeistlichen. Lasst uns einmal bei der Wortwahl bleiben. Also hier kann man sagen, ist von einer Betriebsamkeit die Rede. Ja? Von einer Betriebsamkeit, die Israel liebte. Ephraim tut es gerne. Ja? Sie tun es gerne. Das Volk lebte also auf. Das war irgendwie eine Freude in Aktivitäten, in Geschäftigkeiten. Das war ein Vergnügen für sie. Das spricht Gott hier bildhaft aus in diesem Vers. Ephraim ist eine Kuh, die ans Dreschen gewöhnt ist und es gerne tut. Betriebsamkeit, etwas, was ihnen Behagen schenkte, was sie gerne taten. Und dann, nachdem Gott das gesagt hat, Hosea 10, Vers 11, da ist eine Betriebsamkeit, Israel ist gerne in dieser Betriebsamkeit. Nachdem Gott das gesagt hat, diese Feststellung gemacht hat, erfolgt diese so wichtige Ermahnung, pflüget ein Neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Wir könnten es so formulieren. Es ist, als ob der Herr sagen wollte, Israel, hört auf mit all euren eigenen Aktivitäten, Betriebsamkeit, eigenem Dreschen, in Anführungszeichen. Ihr tut das gerne, ihr seid gerne aktiv, jawohl. Hört damit auf. Und fangt an, euch in der richtigen Weise zu betätigen. Und dann kommt dieser Aufruf. Pflüget ein Neues, das heißt etwas anderes. Einen Umbruch. Hört auf mit eurem eigenen Dreschen. Ja, ihr tut das gern. Ihr seid in euren Aktivitäten verstrickt. Betriebsamkeit. Das bringt euch Behagen. Und nun kommt diese Aufforderung Gottes. Schluss damit. Fangt etwas anderes an. Etwas Neues. Pflügt einen Neubruch. Ich habe hier an eine Stelle denken müssen. Das ist mir einfach so in den Sinn gekommen. Und ich denke, viele kennen diese Stelle. Ein anderes Prophetenwort, das sagt Jesaja. Jesaja sagt es so, auch in Israel. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Kennen Sie dieses Wort? Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege und du sprichst nicht. Ich lasse es. Das sagt Jesaja, Jesaja 57, Vers 10. Das war Luther, Schlachter übersetzt es so. Du bist müde geworden von der Menge deiner Wege, hast aber nicht gesagt, es ist vergeblich. Jetzt müsst ihr das mal im Zusammenhang sehen, ja, im Kontext. Israel, Ephraim, sie sind sehr gerne betriebsam, aktiv, dreschen, tun es gerne, sind dabei. Es gibt ihnen eine Art Behagen, eigene Werke. Und dann ist das Jesaja-Wort. Israel, du zerarbeitest dich in der Menge dieser Wege. Israel, du bist zwar müde geworden von deinen eigenen Wegen, aber du gibst es nicht zu. Und wahrhaftig, es ist so, meine Brüder und Schwestern, Israel war in alter Zeit immer und immer wieder verstrickt in vielen Aktivitäten anstelle ihres Gottesdienstes. Aktivitäten, von denen es trotz Müdigkeit nicht lassen wollte. Und so war es auch zur Zeit des Propheten Hosea. Kann man auch in anderen Kapiteln, kann man das finden, diese negative Wahrheit. Und in dieses Missverhältnis kommt Gott nun hinein in seine große Barmherzigkeit. indem er diesem müden, zerarbeiteten Volk zuruft: Israel, du bist verstrickt in eigenen Aktivitäten, Betriebsamkeit, du machst es gern. Ephraim drischt gerne. Ich rufe euch zu. Pflügt einen Neubruch. Das ist ganz anderes. Das ist eine gewaltige Botschaft und ich will jetzt versuchen, euch zu erklären, uns allen, was das für uns zu bedeuten hat. Schauen Sie, alles, was hier Hosea sagt, ich habe das schon immer wieder gesagt, das sagt Gott uns in und durch Jesus Christus. Diese Botschaft, die ich Ihnen heute gebe, ist an Sie gerichtet, an mich. Und dieser Aufruf Gottes, pflüget ein Neues an Israel, damals in diesem Kontext, in diesem Umfeld, ist an Sie gerichtet, persönlich. Und ich möchte jetzt versuchen, uns da hineinzunehmen. In 2. Mose 34, Vers 21, da steht dieses sehr bekannte Wort des Herrn, eine Anweisung des Herrn. Erschrecken Sie jetzt nicht. Wenn ich Ihnen das jetzt vorlese, denken Sie, Mensch, jetzt kommt das wieder. Nein, das kommt nicht, das kommt was anderes, ja? Also, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen, mit Pflügen und Ernten sollst du ruhen. Nein, es ist nicht das, was Sie jetzt denken. Ich rede nicht über den Sonntag und den Schabbat und so. Das habe ich einmal gemacht hier. Ganz persönlich bin ich zwar der Meinung, ein Satz, dass manche Christ die Sonntagsruhe mehr heiligen sollte. Staunt man, was alles am Sonntag geschieht. So, das war's, mehr sage ich nicht. Also ich lese es noch einmal. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. sollst du ruhen. Mit Pflügen sollst du ruhen. Es geht hier ums Pflügen, ja? Es geht hier ums Pflügen. Aber nicht in dem Sinne, dass noch mehr gepflügt werden soll, sondern dass zu einer gewissen Zeit nicht gepflügt werden soll. Das Pflügen muss eingestellt werden. Also pflügt ein Neues, ja? Dieses Pflügen ein Neues, das bedeutet hier nicht, noch mehr Furchen zu ziehen auf dem Acker des Lebens, sondern endlich einmal keine Furche mehr zu ziehen, nicht mehr zu pflügen, den Pflug in die Ecke zu stellen. Denken Sie an Jesaja, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Denken Sie an Israel, was ich Ihnen gelesen habe. Ephraim ist eine Kuh und sie trischt gern. Betriebsamkeit, sie tun es gern. Du sollst ruhen mit Pflügen. Wissen Sie, um was es mir hier geht? Es ist eine ganz einfache Botschaft. Es geht mir jetzt um Folgendes. Um Ihre und meine innere Ruhe. Um die Stille und Ruhe in Christus. Um das Ruhen in unserem Heiland. Das zum Beispiel in Kolosser 3, Vers 3 wunderbar beschrieben wird. Euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Ich denke, dieser Satz kann niemand richtig erklären. Da ist so viel drin. Euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Aber er zeugt von etwas. Er zeugt von einer Ruhe, einer Stille in seinem Gott. Keine Hektik. Der Pflug ist still. Wir werden uns jetzt mit einem ganz lieben Menschen beschäftigen, ja? Es ist eine Frau. Und sie wohnt in Bethanien. Nun wissen Sie, wer es ist, ja? Thank you. diese Frau im Neuen Testament wollte nicht aufhören mit Pflügen. Sie rackerte sich ab, sie blieb unwahrscheinlich tätig, sie war emsig, sie war beschäftigt. Und wissen Sie was? Jesus steht daneben und wundert sich. Die Frau, Martha, wir wissen es, sie wohnt in Bethanien, in einem kleinen Dorf in der Nähe von Jerusalem. Jetzt gehen wir zusammen nach Bethanien. Schauen Sie, es fing alles so positiv an, damals. Die Sache mit Martha, das war eine positive Angelegenheit. Da steht Lukas 10, Vers 38, als sie weiterzogen, Jesus und seine Jünger, da kam er in ein Dorf, der Herr. Und da heißt es, da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Das ist mit Abstand das Beste, was ein Mensch tun kann, Jesus Christus aufnehmen. Und das hat Martha getan. Hier habe ich gedacht an den Text aus Offenbarung 3, Vers 20. Der erhöhte Herr sagt hier, siehe, stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun wird, zu dem werde ich eingehen und mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Offenbar war das geschehen damals in Bethanien. Eine Frau mit Namen Martha öffnet ihm die Tür, ja? Sie lässt ihn ins Haus hinein. Ich hoffe, das ist in ihrem Leben geschehen. Grundlegend und jeden Tag aufs Neue, dass sie Jesus Christus einlassen. Nun kommt es. Martha lässt ihn ein. Die Tür schließt sich wieder. Und dann, was geschieht? Ich lese mit Absicht die ganze Geschichte nicht, weil ich einfach davon ausgehe, Sie kennen sie alle. Jetzt kommt die tiefe Tragik der Martha, eine Tragik, in der viele Christen leben und ich denke, einige von euch auch. Martha öffnet die Tür. Jesus tritt ein. Sie empfängt ihn. Die Tür schließt sich. Und dann in dem Moment, wo das Eigentliche anfängt, ist sie plötzlich nicht mehr da. Wo ist Martha? Sie ist am Pflügen. Mit unserem Predigttext zu sprechen, bildlich ausgedrückt. Sie ist am Pflügen. Sie war nicht dabei, ein Neues zu pflügen, sondern was? Sie pflügte mit allem Einsatz auf dem alten Acker ihres Lebens. Sie zog dieselben Furche, die sie jeden Tag zog. Die fleißige Martha. Die gleichen Furchen. Martha war in der Küche, wir wissen es. Es steht geschrieben, wo sie sich viel zu schaffen machte, um ihm, dem Herrn, zu dienen. Also Martha kann man vergleichen mit Ephraim, mit Israel zur Zeit Hoseas. Gott sagt ja über Israel, sie dreschen, ja, das ist an und für sich nichts Schlechtes. Sie tun es gern, ja, betriebsam. Aber dann sagt Gott, bitte, jetzt pflügt endlich ein Neubruch. Hört auf mit eurem Dreschen. Ich habe was anderes. Das war Martha, eine fleißige Frau. Aber sie pflügt dieselben alten Furchen, wie sie das vielleicht schon Jahre getan hat. Und Jesus steht im Wohnzimmer und wundert sich. War das nichts Gutes, dass Martha dem Herrn dienen wollte? Natürlich war das gut, das will ich nicht abstreiten. Aber war das die Absicht Jesu? War das seine Absicht? War er deshalb in das Haus von Martha gekommen? Ich versichere Ihnen, auf keinen Fall, keinen Fall. Stellt euch nochmals die Situation vor, Jesus kommt und wenn Jesus kommt, dann immer mit folgender Absicht, innigste Gemeinschaft zu pflegen mit dem, den er besucht. Wenn Jesus Christus Einlass hat in Ihre Wohnung, in Ihrem Herzen, in Ihrem persönlichen Leben, dann in erster Linie, damit er ihnen dienen kann und nicht sie ihm. Glauben Sie mir das? Das andere kommt dann später. Oh ja, wir müssen arbeiten, wir müssen Furchen ziehen, wir müssen pflügen. Aber heute geht es um das Gegenteil. Christen pflügen ihr Leben lang. Und Jesus steht daneben und wundert sich. So wie Jesus Christus den Fuß in Marthas Haus gesetzt hat, ist diese weg. Notabene für ihn, für Jesus. Das wollte er doch nicht. Ich sage es Ihnen ganz offen, ich bin überzeugt, ohne jetzt jemanden zu beschuldigen, aber ich denke, viele von uns sind so. Wir zerarbeiten uns in der Menge unserer Wege. Das heißt, unser ganzes Leben ist eine Hektik nach der anderen. Nicht nur die Arbeit, ich rede jetzt nicht nur über die Arbeit, über ihr Leben als Ganzes, ihren Ablauf. Irgendwann haben sie Jesus aufgenommen. Und dann, wissen Sie, an dem Tag, wo sie Jesus aufgenommen haben, da hatte Jesus Christus einen ganz großen Wunsch. Welchen Wunsch? Ich will zu ihm eingehen und mit ihm das Mahl halten. Und er mit mir. Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ja, die Frage ist, hat er in ihrem Leben, in ihrem persönlichen Umfeld, diese Gemeinschaft, kann er ganz persönlich mit ihnen Umgang haben? Hat er dazu Gelegenheit? Oder sind sie einfach nicht abkömmlich, weil sie dauernd am Pflügen sind? Oh, sie haben so viel zu tun, nicht wahr? Und dies vielleicht sogar für ihn, sagen sie. Ich sage Ihnen Folgendes, ich sage es mir auch. Hier müssen wir ein neues pflügen. Und zwar in dem Sinn, dass wir nicht noch mehr pflügen, sondern endlich aufhören zu pflügen. Das war Marthas Fiasko, das war ihre große Not. Jesus ist da, Gemeinschaft will er haben mit der Martha. Und sie ist weg. Auf dem alten Acker ihres Lebens. Zieht dieselben Furchen. Und Jesus steht daneben und wundert sich. 6 Tage sollst du arbeiten, das bedeutet im geistlichen Sinne, ja, die geistliche Auslegung. Es gibt Zeiten, wo wir tätig sein müssen, ganz klar. Wir müssen pflügen. Aber dann heißt es weiter, am 7. Tag sollst du ruhen. Auch hier die geistliche, tiefere Bedeutung. Es geht jetzt nicht um die Tage, ja, die geistliche Bedeutung. Es gibt auch Zeiten, wo ihr Pflug in die Ecke gestellt werden muss. Und viele von Ihnen wissen nicht mehr, wie man das macht. Es ist die Zeit, wo sie ruhen dürfen in ihrem Gott. Denkt hier an eine bekannte prophetische Aussage aus dem Buch Jesaja. Da heißt es, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so wird euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Jesaja 30, Vers 15. Martha wollte das damals nicht, sie wollte weiter pflügen. Gut, nun war da auch noch jemand anders im Haus. Wir wissen wer, nicht wahr? Maria, die Schwester von Martha. Und Maria, die hat es erfasst. Was tut sie? Sie stellt ihren Pflug in die Ecke. Maria hat erfasst, dass es eine Zeit gibt, wo der Pflug den Acker nicht durchfurchen darf. Und das wird in wenigen eindrucksvollen Worten beschrieben. Vers 39, Lukas 10. Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seine Rede zu. Das war etwas ganz anderes als das Handeln der Martha. Von Martha steht geschrieben in Vers 40 von Lukas 10 nach der Brunnsbibel, da heißt es so, Martha hatte dafür, für das Sitzen zu Jesu Füßen, keine Zeit, weil sie nur an die Bewirtung Jesu dachte. Wenn Martha doch verstanden hätte, dass Jesus nicht in ihr Haus gekommen war, um sich zu bewirten zu lassen, sondern um zu bewirten, zu dienen. Martha hat es nicht erfasst, wohl aber Maria. Ich möchte es uns allen sagen, einfach als Botschaft, das sucht der Herr auch bei uns. Nicht etwa, dass er ihre Arbeit nicht schätzen würde, im Gegenteil, was sie für ihn machen, hat Ewigkeitswert. Hebräer 6, Vers 10. Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse eures Werkes und der Arbeit der Liebe, die ihr erzeigt habt an seinem Namen. Aber es gibt etwas für Jesus Christus und das wiegt mehr. Und das sollten wir vielleicht neu erkennen. Das ist nicht mein Wirken für ihn, sondern sein Wirken für mich, in mir. Das heißt, die innere Stille und Ruhe in Christus. Vielleicht sind einige hier, die es ebenso erleben wie Martha, sie haben dafür keine Zeit, denn sie denken 24 Stunden ans Pflügen. Ich möchte es uns allen, ich sage es wirklich auch mir von ganzem Herzen, möchte ich es ins Herz schreiben, pflüget ein neues, indem ihr aufhört mit Pflügen. Sucht den Herrn. In diesem Zusammenhang zwei schwerwiegende Aussagen des Herrn. Einmal sagt er es so: Warum kam ich und niemand war da? Warum rief ich und niemand antwortete? Jesaja 50, Vers 2. Und dann die andere Aussage: Ich rief, niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht. Von Israel zur Zeit Hoseas haben wir vorhin gelesen, Hosea 10, Vers 11. Ephraim ist eine Kuh, die ans Dreschen gewöhnt ist und es gerne tut. Israel bewegte sich also gerne in mancherlei Aktivitäten und Bemühungen. Aber gleich im nächsten Vers kommt dann eben jene Aufforderung des Herrn: Pflüget ein neues. Und diese Aufforderung hat zu tun mit der Ruhe des Herrn, in die Ruhe des Herrn einzudringen. Denn nach den Worten pflüget ein neues steht: Pflüget ein neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Das war es, was Maria tat, im Gegensatz zu Martha. Sie pflügte ein neues, indem sie nicht mehr pflügte. Sie hat den Pflug in die Ecke gestellt. Martha hatte keine Zeit, weil sie fortwährend am Pflügen war. Es ist unlogisch, aber bei Gott ist es logisch. Nämlich ein dynamisches Christenleben bedeutet nichts anderes, als stiller zu werden und zur Ruhe zu kommen. Und warum? Weil das schlussendlich ein Glaubensleben hervorbringt, welches nur so übersprudelt. Denkt an Jesaja 30, Vers 15. Das haben wir vorhin gelesen. Unter anderem steht da: Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein. Maria nimmt sich Zeit. Sie lässt alles andere liegen, um ihre Hingabe an Jesus zu zeigen. Und was geschieht? Sie kommt zur Ruhe. Ich frage Sie: Haben Sie Zeit für Jesus? Ich frage nicht, wie viel Zeit Sie haben. Ich frage, ob Sie Zeit haben. Das ist die Frage. Ja, noch ein Punkt weiter. Wir haben noch Zeit. Maria, in dem, was sie tut, das ist natürlich ein ganz schönes Bild, was hinweist auf die sogenannte stille Zeit. Der Ausdruck ist bekannt, ja? Ich will ganz kurz darüber etwas sagen. Ich habe darüber hier schon gepredigt, das weiß ich. Ich möchte doch einiges sagen. Was ist das, stille Zeit? Das ist eigentlich das, was ich jetzt gesagt habe, diese Botschaft. Es ist die tägliche Zeit, die ein Kind Gottes in der Gemeinschaft mit Jesus verbringt. Welches ist die beste Zeit, um Jesus zu begegnen, um stille Zeit zu haben? Wann hat Maria sich zu Jesu Füßen gesetzt? Wann? Wann hatte sie stille Zeit? Wir wissen es nicht. Es ist keine Uhrzeit angegeben. Man könnte es aber so sagen, und das möchte ich Ihnen als Rat mitgeben: Maria setzte sich in dem Augenblick zu Jesu Füßen, als die Zeit gerade günstig war. Jesus war ins Haus gekommen. Er war da. Er war bereit, Gemeinschaft zu haben mit den beiden Schwestern. Dies war die beste Zeit. Ihre stille Zeit ist nicht die Zeit, die ein Missionar oder irgendein Prediger in einem Buch erwähnt, weil es seine stille Zeit ist. Das müssen Sie alles vergessen. Wenn zum Beispiel Martin Luther sagt: Wenn ich wusste, dass ich einen schweren Tag vor mir habe, dann habe ich noch eine Stunde mehr gebetet am Morgen, dann müssen Sie nicht denken, das muss ich jetzt auch machen. Sie sind nicht Martin Luther. Sie müssen Jesus suchen. Dann, wenn Sie merken, jetzt ist es ruhig. Ich habe Ruhe. Ich kann mich innerlich sammeln. Ich werde nicht abgelenkt. Es ist nichts mehr da, was sich zwischen mir und Jesus einschleichen kann. Das ist für Sie die beste Zeit. Der Kämmerer aus Äthiopien, ich habe dieses Beispiel hier einmal gebracht, er hielt stille Zeit. Wann? Sie wissen es, oder? Als er auf seinem Wagen saß und die Pferde munter drauf lostrabten. Apostelgeschichte 8, 27, 28. Ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, ein Mächtiger im Hof der Kandake, der Könige von Äthiopien. Der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim, saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Er hielt stille Zeit. Als er auf seinem Wagen saß und die Pferde munter drauf lostrabten. Warum? Weil es die beste Zeit war. Er hatte Ruhe, Er konnte sich innerlich sammeln, er wurde nicht abgelenkt. Es war einfach die beste Zeit des Kämmerers, um stille Zeit zu halten. Ich möchte Ihnen diesen Rat geben. Organisieren Sie Ihre stille Zeit nicht. Organisieren Sie nicht. Halten Sie Ihre stille Zeit. Einfach dann, wenn es günstig ist. Wenn Sie sehen, jetzt bin ich allein mit meinem Herrn. Verstehen Sie? Suchet den Herrn, solange er zu finden ist. Rufet ihn an, solange er nahe ist. Ich bitte jetzt Sie, ich bitte uns alle, pflüget ein neues, heute, indem ihr den Pflug eures Alltages, den ihr schon jahrelang über den Acker zieht, indem ihr ihn einfach mal stilllegt und das Wort Jesu, das Wort des Herrn, hört und annimmt, pflügt ein neues. Und selbst wenn es um aktiven Dienst für den Herrn geht, seid nicht unnüchtern darin. Öffnet euch vielmehr für das, was der Herr in euch verrichten will. Hätte Israel sich damals nicht zerarbeitet in der Menge seiner Wege, sondern sich mehr um seinen Gott gekümmert, wäre er sicher in wenige Sünden gefallen. Hosea wäre nicht so schlimm zu lesen, wie es jetzt ist. Es ist paradox, aber wahr, die Christen, die sich am meisten verzetteln in allerlei Tätigkeiten und Pflichten und dies sogar für den Herrn, in deren Leben sind oftmals am meisten Ungereimtheiten. Es ist leider so. Wer aber gelernt hat, aus der Stille der Gemeinschaft mit seinem Gott zu leben, dessen Leben ist oftmals viel transparenter und klarer. Also, was möchten Sie? So weiter pflügen wie bisher oder Neues pflügen, indem Sie einfach mal nicht mehr pflügen. Ihren Pflug stilllegen, um den Herrn zu begegnen. Sie haben die Wahl. Zum Schluss noch Folgendes. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, Vers 10, denn der da pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Dieses Wort steht natürlich in einem besonderen Zusammenhang, das ist klar. Aber für uns heute im Rahmen unserer Predigt ist es eine herrliche Botschaft. Denn das möchte ich Ihnen jetzt noch sagen zum Schluss. Wenn Sie bereit sind, von ganzem Herzen ein Neues zu pflügen, in dem Sinne, wie wir es jetzt betrachtet haben, dann pflügen Sie auf Hoffnung. Denn was verspricht unser Text in Hosea 10, Vers 12? Da war doch noch eine Verheißung. Ich lese die Worte noch einmal. Sät euch Gerechtigkeit und erntet Liebe. Pflüget ein Neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Bis dass er komme und lasse regnen über euch Gerechtigkeit. Ich habe das schon erwähnt, in der Brunsbibel steht dieses letzte Wort so, dieser letzte Satz so. Damit er endlich kommt und Gerechtigkeit und Heil über euch regnen lässt. Wir sollten das nicht unterschätzen, was geschehen kann, wenn wir wirklich von Herzen ein Neues pflügen. In diesem Sinne, ja. Dann wird unser Herr selbst diesen neu gepflügten Acker mit himmlischen Regen der Gerechtigkeit und des Heils befeuchten. Der Herr selber wird diesen Acker fruchtbar machen. Um es mit anderen und in klaren Worten zu sagen, wer sich aufmacht, um von einer Martha zu einer Maria zu werden, wer es wagt, seinen persönlichen Pflug der Mühsal in die Ecke zu stellen, einfach mal wegzustellen, wer es erwählt, sich mehr und mehr zu Füßen Jesu zu setzen, seine Rede zuzuhören, wer beginnt, unkompliziert täglich seine stille Zeit zu halten, die Gemeinschaft mit Jesus, der wird ungeahnte Segenströme erleben. Der wird neu sehen, wie das Heil Gottes, die Gerechtigkeit des Allerhöchsten, wie ein erfrischender Regen über ihn kommt. Und wissen Sie, was das unter anderem bedeutet? Sie bekommen einen exklusiven Platz nahe beim Herzen Jesu. Als Martha so intensiv am Pflügen war, was geschieht? Sie ärgert sich. Über wen ärgert sie sich? Über Maria. Sie sagt zu Jesus, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr, dass sie mir helfe. Und nun kommt die Antwort des Herrn und wir kennen sie alle. Jesus sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Es soll nicht von ihr genommen werden. Um es mit anderen Worten zu sagen, Martha, Maria hat zu meinen Gunsten, für mich, den Pflug beiseite gestellt. Und schau, das wird belohnt. Wie? Sie hat einen exklusiven Platz an meiner Seite, der nicht von ihr genommen werden kann. Wissen Sie, es mag sein, dass Menschen in ihrer Umgebung sie belächeln oder sie sogar ärgern, wenn sie anfangen, von nun an mehr zu Jesu Füßen zu sitzen, um seine Rede zuzuhören. Es mag sein, dass man ihnen deshalb versucht, Schwierigkeiten zu machen, Stolpersteine in den Weg legt. Es darf sie nicht bekümmern, in dem Moment, wo sie erwählt haben, ein Neues zu pflügen, indem sie ihren eigenen Pflug in die Ecke stellen und sich mehr und mehr zu Jesu Füßen setzen, um seine Rede zuzuhören, erhalten sie die exklusive Stellung neben Jesus. Da war nur Maria, Maria und Jesus. Und es erfüllt sich in ihrem Leben, was Psalm 91, 1 und 2 sagt: Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meiner Zuversicht, meiner Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Möge es sein, dass wir alle in irgendeiner Weise eine Botschaft mitnehmen nach Hause. Es ist so, eine Predigt spricht nicht immer jeden gleich an und eine Predigt ist auch nicht immer für jeden gleich wie für den anderen. So wie Gott es uns jetzt ins Herz gibt, so dürfen und sollen wir darauf eingehen. Es ist jetzt sein Werk, in unseren Herzen zu arbeiten. Amen. Wir beten noch. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns auch dieses Wort heute gegeben hast. Es klingt so paradox. Pflüget ein Neues, indem ihr nicht mehr pflügt. Herr, manch einer von uns ist beschäftigt auf den alten Furchen seines Ackers. Immer und immer wieder. Manch einer hier ist müde, innerlich, abgekämpft, weiß nicht mehr weiter. Aber du bist jetzt da, wie damals in Bethanien. Und ich bitte dich, dass wir, die wir diese Predigt gehört haben, dass wir, wenn das nötig ist, jetzt durch deinen Geist dazu getrieben werden, dir im Herzen die Antwort zu geben und zu sagen: Ich möchte Maria sein. Ich lege den Pflug auf die Seite. Ich will in die Ruhe meines Herrn eingehen. Ich möchte diese exklusive Stellung einnehmen. Ich bitte dich, Herr, dass du selber durch die Reihen gehst und dass du das bewegst, jetzt ganz im Stillen. Du allein weißt, wer unter uns diese Botschaft braucht und wer vielleicht nicht. Aber du weißt es. Ich danke dir, dass sie auch für mich ist, für mein eigenes Leben und dass ich Ja sagen darf zu deinem Wort. Amen.
Deine Liebe, die will uns verändern.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Pflüget ein Neues. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen diese Portion Glaubensmut in Ihrem Leben, auf dem einen oder anderen Gebiet in diesem neuen Jahr ein Neues zu pflügen, was Sie tiefer in die Gemeinschaft mit unserem Herrn bringt. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!